Hallo ihr Lieben, wir befinden uns gerade in einer kleinen Pause, aber hier ein paar Infos, was aktuell so ansteht. Am 1. Mai werden wir unseren Spendenstream für die barrierefreien Tolkien-Tage machen. Da wird es auf Twitch einen Stream geben, twitch-tolkien-podcast, da findet ihr uns. Und am 9. Mai gibt es noch Restkarten für unsere Live-Show in Düsseldorf. 9. Mai, Düsseldorf, noch Restkarten. Ihr findet alle aktuellen Links zum Spendenstream, zu den Restkarten in den Shownotes der aktuellen Folgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Max, plötzlich ergibt alles Sinn. Natürlich hat diese eine Sache noch gefehlt. Natürlich musste Turin dies noch passieren. Warum habe ich nicht daran gedacht?
Herzlich willkommen bei unserer Buchbesprechung von Game of Thrones. Nee, Moment.
Ich sehe, was du getartest.
Ja, ich tartete es mit Absicht.
Verraten wir noch nicht genau, worum es geht, aber ja, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen und mir ist aufgefallen, ja, natürlich, das hat noch gefehlt. Klassisches Motiv so, ne, was Mythen angeht oder irgendwelche epischen Sagen oder halt Game of Thrones. Ja, also das hat noch gefehlt. Aber ich sag dazu gleich, die Kapitel haben mir doch recht gut gefallen.
Ja, ich finde die Kapitel super.
War kurzweilig, hat Spaß gemacht.
Ja. Ja. Ich finde die Kapitel super tatsächlich. Ich finde, da passiert was und ich mag seine Schwester ja total gern, nicht so sehr wie er.
Oh Gott.
Ja. Da muss man heute aufpassen.
Ja, ist.
Nee, aber ich mag Nienor sehr gern. Also, die ist ein sehr cooler Charakter, wie ich finde.
Schon, ja.
Im ersten.
Ich wollte sagen, auch endlich mal wieder eine starke Frauenfigur, so, ne? Also, wenn man jetzt mal den Herr der Ringe so neben das Silmarillion legt und so Kinder Hurins daneben, also im Silmarillion gibt es dann doch schon auch einige starke weibliche Figuren.
Mehr auf jeden Fall, oder? Ich meine, gut, ja, wobei, im Herr der Ringe sind die dafür aber doch auch recht präsent. Also Galadriel ist ja schon vorhanden und zumindest wird viel darüber geredet, wie mächtig sie ist.
Ja.
Und Eowyn ist natürlich auch eine wichtige Figur. Aber man muss dazu sagen, was hier natürlich auch interessant ist, hier haben wir mal zwei auf ihre Art starke Frauenfiguren, die auch miteinander interagieren.
Stimmt. Das ist ja immer so dieser Test, ne? Reden diese Frauen auch mit anderen Frauen? Und wenn ja, dann über die männliche Hauptfigur oder nicht?
Das ist gut, hier reden nicht, ja, wobei, wäre es durchgefallen? Reden sie nur über die männliche Hauptfigur?
Nicht so richtig, glaube ich, oder?
Das ist, glaube ich, auch dadurch, dass das mehr so ein Familienthema ist einfach.
Ja.
Ne? Also, ich meine, es ist ja halt der Bruder, nicht der Lover. Also, ich, oh.
Also, die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh Mann, ey. Das wird wild heute.
Keine Sorge, ich habe noch ein paar, ich kann tief in die Inzestkiste greifen, aber es klingt sehr falsch.
Ja, ja. Ich verstehe jetzt übrigens auch, ich glaube, weil Peony hatte ja geschrieben, die letzte Folge haben wir ja Kinderquatsch genannt. Mhm. Ich frage mich, ob sie diese Folge heute auch Kinderquatsch hätte nennen wollen, ob sie darauf angespielt hat.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, lass uns mal nicht weiter um heißen Brei reden. Lass uns mal dahin kommen, dass wir dann auch das aussprechen können, worum wir hier so tänzeln.
Ja.
Ne? Also wir sind heute Kapitel 14 und 15 und beginnen quasi mit dem Kapitel Die Reise Morwens und Ninors nach Nargothrond.
Ja. Genau. Also, denn wir sind ja in der folgenden Situation. Nargothrond wurde verwüstet von Glaurung und den Orks. Turin wurde, von Glaurung auf eine geschickte Art dazu gebracht, seiner Liebe oder seiner Rettung fast schon von seinem Schicksal Finduilas nicht nach zur Rettung zu eilen, sondern nach Dorlomin zurückzukehren, wo er dann in typischer Turin-Art einfach mal Radau geschlagen hat und ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt. Ist mal was Neues gewesen bei ihm, um dann nach Brethil zu kommen, da einen neuen Namen anzunehmen, auch mal wieder was Neues. Also hat man ja jetzt auch nicht jedes Kapitel.
Ja.
Und das ist so der Ausgangspunkt. Turin weiß, oder Turambar, wie er dann jetzt genannt wird und auch recht konsequent genannt, also vom Autoren so genannt wird in der
Stimmt,
Geschichte.
Stimmt, ja, ist mir auch aufgefallen. Turin spielt so gar keine Rolle mehr, ne? Der heißt jetzt Turambar.
Genau. Und der weiß natürlich, dass seine Mutter und seine Schwester in Doriath sind. Also hat er dann erfahren in Dorlomin, nachdem es dann zu spät war, um Finduilas zu retten. Die konnte er lediglich noch beerdigen. Und genau, er hat den Namen abgelegt und er lebt jetzt bei den Waldmenschen eben von Brethil. Und jetzt machen wir mal den Schwenk zu Morwen, seiner Mutter und eben Ninor und schauen uns an, was machen die denn in Doriath?
Ja, wer hätte damit rechnen können? Die sagen sich, wir wollen nach Nargothrond und da gibt es wohl unseren Sohn, da wollen wir jetzt hin, bring uns dahin.
Genau, also vor allem, ich finde das ja ganz spannend, sie erfahren ja nur, dass das alles passiert ist durch die Überlebenden von Nargothrond. Und so, da stellt man sich schon, also ich habe mir unwirklich die Frage gestellt, ob Glaurung absichtlich hat hier ein paar Leute entkommen lassen.
Ich glaube ja, also so wie der auch jetzt in dem anderen Kapitel dann nachher die, also der spinnt ja seine Fäden einfach komplett und verzaubert irgendwie alle und Morgoth selbst irgendwie lacht durch ihn nachher den Elben aus und das ist schon alles Teil eines großen bösen Plans, finde ich.
Diese Überlebenden berichten nämlich eben von Turin und davon, dass er, also es gibt halt mehrere Gerüchte, er sei auf dieser Brücke erstarrt und stehe da immer noch oder er sei geflohen oder erschlagen worden. Also man weiß nicht so richtig, was ist jetzt aus dem geworden.
Aber man weiß zumindest, der war da und das ist dann auch so ein bisschen der Anlass, Morwens zu sagen, ja gut, dann gehe ich da jetzt wohl hin und Thingol, bitte lass mich gehen.
Ja. Und Morwen hat, genau, also was auch noch rauskommt, eben, dass er das schwarze Schwert war. Das ist ja auch sowas, was dadurch ein bisschen Bestätigung gefunden hat. Also man hat, glaube ich, dann rückwirkend auch mehr, okay, das war die ganze Zeit Turin, wenn man so die Geschichten gehört hat. Und Thingol sagt aber, nee. Und ich muss sagen, Thingol wird ja von, also ich kenne viele Leute, die sind so total anti-Thingol. Und ich finde den gar nicht so schlimm. Also der ist mir in mancher Hinsicht sogar, also der hat so seine Momente, wo er irgendwie so, und dann ist Melian die so, Schatz, so und so. Und er so, ja, genau, was sie sagt. Aber der hat halt, finde ich, auch wirklich viele Augenblicke. Und wie zum Beispiel hier, wo ich ihn eigentlich so als Elbenkönig sehr cool dargestellt finde.
Er sagt ja auch, ne, also Morwen wirft es so ein bisschen auf. Ja, diese Ungewissheit, das ist bestimmt Morgoths Werk. Und der will uns alle in Ungewissheit lassen. Und Thingol sagt, ja. Das könnte wirklich ein Plan von dem sein und der könnte damit einfach beabsichtigen, dass du da jetzt hingehst.
Er macht doch nicht das, was er will.
Ja, mach doch bitte nicht das, was der Oberbösewicht will.
Ja, das ist aber auch, also hier hat man wirklich, Morwen ist hier ja extrem engstirnig und da sieht man auch so ein bisschen, woher Turin das hat, weil das hätte 1:1 Turin sein können.
Absolut,
der das macht.
Ja.
Ich meine, klar, man kann jetzt bei Thingol ist hier natürlich sehr, der ist hier sehr herrisch. Der erklärt ihr, dass das nicht geht und sie pocht ja dann darauf, dass sie hier jetzt keine Gefangene ist und er sagt ihr dann auch nochmal so, ja, also gehen kannst du jederzeit, aber da brauchst halt keine Hilfe erwarten, mehr oder weniger.
Ja.
Obwohl er ihr ja dann doch hilft.
Und wie du gerade sagst, ne, also das könnte auch Turin sein, weil Morwen sagt dann auch, du hast Turin nicht vor der Gefahr bewahrt, mich aber willst du von ihm fernhalten und solche Sachen halt einfach, ne, das ist halt 1:1 Turin.
Ja, es ist auch, also auch so ein Satz ist natürlich so ein bisschen so ein, ja, ihn hast du nicht vor der Gefahr bewahrt. Ja, was hätte er machen sollen? Ihn da anketten oder was? Also ich meine, Turin hat sich ja wirklich in alles selber reingeritten, mehr oder weniger.
Aber ja, auch Melian sagt dann nochmal, nee, geh halt nicht, weil diese Ungewissheit stammt von Morgoth. Wir wissen es alle. Und du vollstreckst seinen Willen, wenn du jetzt gehst. Und dann dieses Spiel, was er da betreibt und die Netze, die er gewoben hat, du läufst mitten hinein. Aber ja. Morwen ist halt Turin und die Turins machen halt trotzdem, was sie wollen. Ja.
Wirklich merkt man hier. Genau, also auch das, was Melian sagt, wie du gerade gesagt hast mit dem hier, dass sie ihm dann die Netze geht. Du merkst hier halt auch die Grenze von Melians Befugnis oder Willen, sich in die Belange einzumischen, weil sie ja dann auch zu Thingol ganz deutlich sagt, also noch, das hat man ja auch bei Beren und Lucien immer mal wieder so gemerkt, aber hier ist es halt nochmal deutlicher, dass Melian ganz klar sagt, okay, ich habe diesen Gürtel gemacht, ich halte das Böse hier raus, aber ich kann den Sterblichen meinen Willen nicht aufzwingen oder ich mache das einfach nicht, das ist nicht die Aufgabe der Vala und Maya, ich werde ihr jetzt nicht irgendwie sagen, okay, du musst jetzt das und das machen und ich beeinflusse dich da so, dass du hier bleiben sollst. Sie sagt dir ganz klar, du kannst deinem Schicksal nur entgehen, wenn du hier bleibst, weil das ist das, was Morgoth will. Aber sie macht es halt trotzdem. Sie verabschiedet sich von Ninor.
Denn sie darf nicht mit, ne? Will. Ganz wichtig. Tochter lässt sie da, die darf nicht mit. Morwen geht allein, kriegt auch von Thingol keine Leute mit dazu. Zumindest zuerst. Also Morwen weiß nicht davon, dass Thingol ihr dann natürlich Männer beiseite stellt, die ihr dann folgen sollen und sie im Auge behalten sollen und erst eingreifen sollen, wenn sie dann in Gefahr ist. Ja.
Das finde ich, aber ich finde übrigens cool, dass wir hier Marblung wieder haben. Den kennen wir ja schon aus Beren und Lucien. Und ich mag, also wie gesagt, ich mag Thingol in dem Kapitel, tut mir leid. Es ist wirklich so ein...
Ich finde, ja.
Auch wie er dann so, ja, okay, also ich schicke jetzt Leute nach, beobachtet die mal einfach nur und greift nur ein, wenn es brenzlig wird und dann immer so mit dem Auge drauf, dass ihr die im Zweifelsfall einfach wieder zurückbringt und so.
Ja, und also, mit dem Auftrag auch Nargothrond auszukundschaften, ne? Also Marblung soll ja auch nachsehen, was da einfach los ist. Also was ist an den Geschichten dran? Ist der Drache noch da? Sind alle tot? Wie sieht's da überhaupt aus? Also schon auch mit eigenen Absichten und gleichzeitig eben, ja, Morwen reitet dahin, dann beschützt sie. Behaltet sie im Auge, greift aber erst ein, wenn sie dann in Gefahr ist.
Ja, und Marblung hat eigentlich überhaupt keinen Bock.
Nee, nicht so.
Das finde ich auch total cool, dass er das öfter in dem Kapitel auch so sagt, ja, das ist gegen seinen Willen. Also er macht das auch wirklich so gut er kann. Und er hat auch keine Schuld daran, dass das nicht klappt. Aber er weiß halt die ganze Zeit schon, das ist eine blöde Idee. Ihm war es noch lieber, als sie auf die Jagd auf den großen Wolf gegangen sind. Also Karcharoth natürlich.
Ja.
Ja, ist auch mit fast weniger schlimm geendet, möchte man sagen. Die Truppe muss sich Morwen dann zu erkennen geben, als sie an den Sirion kommen, den sie nicht überschwimmen kann, weil sie sollen ja eingreifen, wenn sie droht, irgendwie Gefahr zu laufen. Und naja, das, wenn sie da jetzt wirklich versucht durchzuschwimmen, das erklärt Marblung ihr dann ja auch, nachdem er sich vorgestellt hat, der würde sie wahrscheinlich bei umkommen. Und deswegen nutzen sie die Wege der Elben, wie Morwen das selber sagt. Und die haben nämlich noch eine geheime Anlegestelle mit Booten, die sie darüber bringen können.
Ja, am westlichen Ufer, ne? Am Ostufer und sie fahren dann ans Westufer so rum. Ja, ist clever, ne? Dass da einfach nochmal ein beschützter Steg ist mit Booten, die versteckt liegen, mit denen man dann eben über den See fahren kann.
Ja.
Ist clever. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, und die kommen dann auf der anderen Seite an, steigen ab und Morwen ist so ein bisschen so, wait a minute.
Hä? 3x10, aber hä? Hier ist einer zu viel.
Hier ist eine zu viel, genau.
Ja. Und natürlich und ist es Ninor.
Ja, verkleidet als Teil der Elbenschar. Das kennen wir ja irgendwoher.
Ja, kennt man.
Kennt man, die dann ihren Helm abnimmt und das goldene Haar enthüllt. Ja, und das ist Ninor. Und dann entsteht ein sehr, sehr interessanter Dialog. Und auch ich mag den sehr, zwischen Mutter und Tochter. Denn Ninor sagt zu ihrer Mutter, wenn hier Hurins Frau gegen jeden guten Rat allein fortgehen kann und dem Ruf ihrer Sippe folgt, dann kann Hurins Tochter es auch. Trauer hast du mich genannt, doch ich will nicht allein um Vater, Bruder und Mutter trauern. Von all diesen habe ich nur dich gekannt und dich liebe ich mehr als alles andere und ich fürchte nicht, was du nicht fürchtest. Und das ist sehr cool. Also ich mag sie da wirklich sehr.
Ja, kann ich schon auch echt verstehen. Also irgendwie, die Leute merken ja auch selbst, dass die Familie ein bisschen verflucht ist und denen da kein gutes Schicksal droht und da kann man jetzt auch erahnen, ja, dann habe ich jetzt wenigstens die Zeit noch mit meiner Mutter und kann damit irgendwie diese Schrecken versuchen zumindest zu bezwingen, als jetzt bei Thingol in den Hallen irgendwie zu versauern und dann auch mich die ganze Zeit zu fragen, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr, ja. Wo ist sie, kommt sie wieder? Ja, ich kann es schon verstehen.
Ich finde es auch irgendwie schön, dass sie so auf ihren Namen eingeht und sagt, sie will nicht nur die ganze Zeit trauern. Das ist aber auch so ein, sie legt ihren Namen jetzt nicht irgendwie so Turin-alike ab oder so, aber sie definiert sich halt, will sich halt nicht ausschließlich darüber definieren und sagen, ja, ach, wenn ich schon Trauer genannt will, dann trauere ich jetzt auch die ganze Zeit. Ja, Mensch.
Ja, sie will nicht mehr Ninor heißen, sondern Immor. Ne? Ja. Ja, weiß ich jetzt auch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kam mir so in den Kopf.
Ich glaube, dass da einige Leute jetzt gerade einfach geschnauft haben. Und ich glaube aber, dass es so zwei, drei gibt, die es gerade total zerrissen hat.
Ja, zu Recht. Ist ein knaller Gag.
Ja.
Ja.
Ja. Also, ja. Nino schafft es dann aber sogar, und das wäre ja ihre eigentliche Hoffnung gewesen, dass Morwen fast sagt, okay, wir gehen zurück nach Doriath.
Mhm.
So, ich möchte jetzt nicht meine Tochter dieser Gefahr auch noch aussetzen. Das ist ja wirklich oft so dieses, die Mutter ist halt so verzweifelt in ihren Gedanken nach Turin, dass sie das Wohl ihrer Tochter mehr oder weniger ignorieren würde. So, Hauptsache sie ist in Doriath in Sicherheit. Dass sie aber eben all das verursachen würde, wenn sie jetzt dabei auch stürbe, ist halt nochmal eine ganz andere Sache einfach, so eine ganz andere Art von Gefahr, in die sie Nino da bringt. Und das hat sie bisher ignoriert und jetzt muss sie sich eben dieser Frage stellen, aber dann am Ende gewinnt einfach dieser Wunsch, Turin zu finden, ein bisschen auch diese Angst davor oder diese Ablehnung dagegen, hier so als, ich sag mal in Anführungszeichen, altersschwache Frau nach Hause gebracht zu werden, weil Nino ja selber auch sagt, ja, und wenn, dann geh du heim und ich such weiter, weil, also wenn einer von uns das machen müsste, weil ich bin doch noch ein bisschen jünger und ein bisschen agiler als du, so mehr oder weniger.
Ja.
Ja. Also,
ich finde Marblung eigentlich auch sehr schön, der irgendwie so gar keinen Bock auf diese ganze Sache hat. Ne? Und jetzt ist noch eine von denen da, ja gut, ihr bleibt hier, setzt euch auf die Pferde und ihr entfernt euch keinen Fußbreit von den anderen, ziehen wir das jetzt halt durch. Müssen wir jetzt alle
durch. Ich finde auch, Marblungs Worte fassen hier einfach das ganze Buch bisher hervorragend zusammen. Er sagt nämlich, wahrlich, es ist der Mangel an Vorsicht und Überlegung, nicht an Mut, durch den Hurins Familie anderen so viel Kummer bereitet. Mit Turin ist es das Gleiche, wenn auch nicht mit seinen Vorvätern.
Mhm.
Ja, es ist wirklich auf den Punkt.
Passt sehr gut, ja.
Mut ist nicht das Problem dieser Familie.
Mut, an Mut scheitert es hier gerade echt nicht. Ja, dann machen wir uns auf nach Nagofront. Der Weg dahin ist dann eigentlich auch nicht so beschwerlich und das geht ganz gut, ne?
Mhm. Ich finde es ganz schön, es gibt zwischendurch eine Erwähnung von Bären, der auch diesen Weg genommen hat und hier immer beobachtet worden war. Und jetzt haben wir aber keine Speer. Also da sieht man auch diese Lücke oder diesen Schlag, den Glaurung dieser Verteidigung im Süden auch nochmal gegeben hat. Früher konntest du hier nicht ungesehen gehen und jetzt ist das Land halt einfach verlassen und verwüstet.
Ja, Orks gibt es ja aber auch noch nicht, was ganz gut ist.
Nee, immerhin, also, ja.
Ja, und so gehen die Tage dahin und dann nähern wir uns eben Nagofront.
Ja. Und in Nagothrond hat Marblung den Plan, Morwen und Nino auf einem Sperrhügel mit seinen Leuten zu postieren und selber erstmal so ein bisschen zu erkunden mit ein paar Leuten.
Genau, die machen sich so einen Spähtrupp aus und die anderen sollen oben, also Elben, Morwen und Nino, sollen dann oben auf diesem Hügel warten. Von da aus kann man in alle Richtungen gut gucken und kann sich nicht überraschen lassen und hat auch einen Blick auf Nagothrond und so. Und ja. Guter Plan, finde ich. Und so macht Marblung sich dann mit seinen paar Männchen da los und schleicht sich an.
Ja, und es ist so geschrieben, dass wenige in der Lage gewesen wären, diese Elben, die sich hier anschleichen, zu bemerken. Aber Glaurung hat sie bemerkt.
Ich bin ein kleiner Glaurung-Fan, muss ich sagen.
Schon, oder?
Ich meine, ist schon awesome.
Das Hörbuch?
Nee.
Wird ja auch vom, wie heißt der, Gerd, also hier, der auch
Einreich?
Das liest. Ja, genau. Beim Simmerion gelesen. Und der spricht den Glaurung extrem gut. Also auch mit so einer sehr überlegten, ruhigen, aber doch irgendwie so leicht, also ja, einer drachigen Stimme. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist sehr, sehr gut. Und ich bin ein großer Glaurung-Fan. Als ich das erste, ich weiß nicht, als ich das erste Mal von dem gehört habe, habe ich mir so gedacht, lame, so ein Drache ohne Flügel, wow.
Ja.
Quasi so ein dicker Lindwurm. No, ich bin so gefährlich.
Buhu.
Aber diese ganze Intelligenz und diese Bosartigkeit, die noch mit drin steckt, das macht ihn schon zu einem super guten Charakter. Also nicht gut im Sinne von moralisch gut, aber toll geschrieben. Also ich
interessant
mag Glauben
einfach auch.
Sehr.
Ja. Ja. Mhm. Ja, Marblung und seine Männer schleichen sich dann heran und denken sich, ach, nehmen wir die Brücke. Ah, nee, die ist kaputt. Und dann gibt's auch noch, ja, und im Norden waren starke Regenfälle und deswegen ist der Fluss auch sehr angeschwollen und deswegen muss man sich da jetzt irgendwie durch das brausende Wasser schlagen und über Steine klettern. Als ob das nicht schon schwierig genug wäre, kommt dann auch noch Glaurung, das alte Adlerauge, aus seinem Loch gekrochen. Ne? Also ich find's aber auch eben schön, ne? Also wie du eben sagtest, ne? Er hatte die Späher längst bemerkt, und wenn es in Mittelerde nur wenige Augen gab, die sie entdecken haben könnten, doch der Blick seiner schrecklichen Augen war schärfer als der eines Adlers und übertraf sogar den Fernblick der Elben, und so wusste er auch, dass einige zurückgeblieben waren und sich auf dem kahlen Gipfel des Amon Æthir aufhielten.
Ja.
Ja, und so ein Glaurung denkt sich dann, da oben sind welche, hier schleichen sich welche an. Was mache ich? Ich puste ein bisschen Feuer, komme aus meinem Loch gekrochen und mache mich auf zu diesem Hügelchen. Das ist eine gute Idee.
Marblung lässt den auch einfach vorbei. Also er unternimmt nichts, er eilt auch nicht zurück, weil er sich denkt, okay, das werden die auf dem Hügel schon bemerken. Und ich kann so Felagunds Hallen auskundschaften, denn das ist ja auch sein Auftrag.
Genau, ja. Und so versteckt er sich da dann im Fluss, irgendwie kriecht halb unter so einem Stein, völlig unbemerkt natürlich. Und kann sich dann aufmachen, die Festung eben zu untersuchen. Ja, und oben auf dem Berg, auf diesem Hügel, bricht dann einfach mal das absolute Chaos aus.
Ja, vor allem, da kommt halt alles zusammen. Diese ganzen, das ganze verdampfende Wasser durch Glaurung, diese ganzen Dünste werden in deren Richtung geweht. Es entsteht dadurch so ein dichter Nebel. Der Gestank des Drachen lässt die Pferde wahnsinnig werden, was ich übrigens auch ein super cooles Detail finde, weil einfach das ja auch in der Schlacht wahnsinnig mächtig ist, wenn du einfach die Pferde ausrasten lassen kannst, allein durch deine Präsenz, durch deinen Geruch, also
das kannst du auch.
Das wäre mein Job in der Schlacht, ja. Stellt ihm die Kavallerie entgegen. Oh, sie haben nur diesen einen dicken Hobbit dahingestellt. Was macht der da mit seinem Hintern? Oh Gott, die Pferde scheuen!
Und es stehen so drei mit Ventilatoren hinter dir und pusten das in die richtige Richtung.
Mit so großen Fächern. Wäscheklammern auf der Nase.
Was haben die denn vor?
Sehr gut. Ist gemein.
Aber witzig.
Los, ist Eiersalat. Morgen ist eine Schlacht.
Und dann weiß das ganze Dorf immer schon, oh nein, sie füttern Max schon wieder Eiersalat. Eine Schlacht steht bevor.
Was kochst du da? Also sie macht Eiersalat und ich bereite ein Chili vor. Morgen kommt ein Kampf.
Oh, ja. Ein Bluttag.
Ein bisschen gemein, ne? Aber gut.
Aber witzig. Aber ja, oben auf dem Hügel absolutes Chaos, du sagst. Es stinkt, es ist Nebel, alle sind auseinandergeprescht, es Geschrei aus allen Richtungen, Leute werden gegen Bäume gestoßen, weil die Pferde durchgehen. Ninor geht zu Boden, Morwen reitet oder ruft auch nach ihrer Tochter, aber niemand findet niemanden und Ninor
aber auch hier wieder, Ninor, ich finde es extrem cool, wie sie beschrieben ist. Sie fiel weich ins Gras und blieb unverletzt. Doch als sie wieder auf die Füße kam, war sie allein, verloren im Nebel, ohne Pferd und Begleiter. Ihr Mut aber war ungebrochen und sie überlegte, was sie tun sollte. Es erschien ihr nutzlos, diesem oder jenem Ruf zu folgen, denn überall im Umkreis waren Schreie zu hören, die immer schwächer wurden. In dieser Lage erschien es ihr besser, zum Hügel zurückzukehren, denn Marblung würde zweifellos dorthin kommen und sei es nur, um sicher zu gehen, dass keiner seiner Gefährten zurückgeblieben war.
Clever.
Also, ja, clever, mutig, lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Bin ein großer Anhänger.
Aber die Sache geht nicht so gut aus.
Nee, dumm gelaufen, denn sie kommt da hoch und auf einmal schaut Glaurung sie an. Kuckuck. Der kam quasi von der anderen Seite.
Ja, so, hallo. Der schiebt gerade den Kopf irgendwie diesen Hügel hinauf und dann stehen die sich quasi gegenüber.
Ja.
Ich finde auch sehr schön. Und ehe sie sich versah, blickten ihre Augen in die seinen und sie waren furchtbar, erfüllt vom grausamen Geist seines Meisters Morgoth. Ja. Also Ninor kann dem auch erst noch standhalten, ne? Also sie ist sehr stark, hat einen starken Willen und die reden auch miteinander. Und Glaurung fragt sie dann aus, was willst du überhaupt hier, was suchst du? Und er zwingt sie dann auch offen zu antworten, ne? Sie sagt, ja, ich suche jemanden, der Turin heißt, der war vor langer Zeit, war der hier, vermutlich ist er tot und Glaurung fragt sie dann so weiter aus, ne? Spielt auch ein bisschen mit ihrem Gefühl. Glaurung,
der Turin hier direkt beleidigt, ne? Er lügt ja, also so richtig lügen tut er teilweise nicht, aber er ist halt, ich mag dieses ganze Gespräch, weil Glaurung ist so richtig typische Drachenart, durch Schleue und Manipulation mit seiner Macht erfährt er dann Dinge und lenkt die Sachen weiter und setzt seine Magie ein. Ich meine, man weiß natürlich nicht, inwieweit Glaurung jetzt da in die Zukunft sieht oder so, aber es ist natürlich, zum einen haben wir ja immer so ein bisschen eine Voraussicht bei so mächtigen Figuren in Herr der Ringe oder in der Welt vom Herrn der Ringe.
Ja.
Und es ist ja auch Morgoths Wille, den er ausführt. Also man kann sich das schon so ein bisschen denken, dass er weiß, was er da anrichtet oder zumindest weiß, dass das Richtige ist, das jetzt so zu tun, indem er ihr einfach das Gedächtnis raubt. Aber, weil ich meine, hätte sie ja auch töten oder nach Angband bringen lassen können oder so. Wäre ja alles möglich gewesen.
Mhm.
Aber nein, er entscheidet sich dazu, nachdem er einmal herausgefunden hat, wer sie ist. Denn sie verrät sich ja dadurch, dass sie sagt, die Kinder Hurins sind keine Feiglinge. Wir haben keine Furcht vor dir.
Ich finde die Stelle eigentlich richtig, richtig gut, weil Glaurung wirklich diese sagt, ne, ja, Frauen und Schwächlinge hat er verteidigt, aber hat es nicht geschafft und dann hat er sie im Stich gelassen und ist abgehauen und Nino hat dann eben völlig beim Stolz gepackt und du lügst, die Kinder Hurins sind zumindest keine Feiglinge, wir haben keine Furcht vor dir und dann lacht Glaurung halt einfach, weil, ja, Mensch, hast dich verraten, Tochter Hurins, mein Plan geht auf und du bist doof, dein Bruder ist doof, ihr seid alle doof. Eure Prahlerei wird euch irgendwie noch den Kopf kosten. Ja.
Mhm.
Und dann kriegt auch sie den Blick, ne? Also wir erinnern uns, auf der Brücke hat Turin quasi Glaurons Blick gekriegt und hat Lailaf, nee, wie hieß sie?
Lailaf.
Lailaf hat er Turin vergessen lassen und hat ihn nach Norden geschickt, um
Also er hat, nee. Moment, wen hat er vergessen lassen?
Doch, weil, na, er hat Lailaf, also er hat Turin nicht mehr nach ihr suchen lassen, weil sie wäre ja quasi Finduilas, seine Rettung gewesen.
Ja, ja, seine Rettung, Finduilas. Lailaf war seine Schwester.
Ach so, Finduilas, genau.
Die gestorben ist, ganz früh, genau.
Stimmt, genau, Finduilas. Und hat ihn dann quasi nach Norden geschickt, um nach seiner Mutter zu sehen und dann die Finduilas hat er vergessen lassen und die ist dann ja auch gestorben.
Hat er Finduilas so wirklich so richtig vergessen lassen? Das ist doch mehr so, dass er ihm eine andere Richtung gezeigt hat und die so ein bisschen, und weil er so von wegen, ja, Finduilas, also er hat ihn dazu gebracht, diese Option abzuwerfen, aber es war jetzt nicht so ein reiner Vergessenszauber, oder?
Also vergessen in dahin jetzt von wegen, ich jage danach oder ich begebe mich auf die Suche nach Finduilas, weil das war ja nachher auch, als dieser Schatten dann von ihm abgefallen ist, hat er ihre Stimme wieder gehört, so, weißt?
Ja, gut, stimmt, ja, ja.
Also ja, er hat die ja schon völlig für einen Moment
er hat sie im Moment aus seinem Verstand quasi getrieben. So,
genau, ja.
Ja, 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 okay.
Ja, ja, und Ninor kriegt jetzt irgendwie auch mal den absoluten Drachenblick ab und wird komplett, ja, wahnsinnig, mehr oder weniger, oder? Lässt sie auch in so ein großes Dunkel fallen.
Ich mag die Darstellung jetzt total von ihr, weil das ist für mich so eine, das ist irgendwie, das ist ja viel mehr, als dass sie einfach vergessen hat, wer sie ist. Sie vergisst ja irgendwie einfach alles.
Mhm.
Und ich finde aber, das wird auf eine gute Art auch erklärt, auch später, wenn sie dann die Begriffe wieder lernt und so. Es ist halt nicht so, dass sie jetzt wie ein Kind komplett neu anfangen muss. Sie muss nur an die Sachen wieder erinnert werden.
Das ist, da gibt es nachher so eine schöne Formulierung, ne? Wenn sie nach Worten fragt und dann mit so einer Freude sich erinnert, als hätte man irgendwas Altes wiedergefunden. Ja, das ist eine schöne Formulierung, ne?
Und ich glaube, sie hat jetzt deswegen auch am Anfang, dass sie da so antriebslos rumsteht. Das ist halt, weil sie gar nicht weiß, was sie jetzt tut. Die hat halt einfach überhaupt keinen Antrieb, weil einfach kein Wissen da ist. Was macht man denn jetzt?
Ja, vor allem, sie hat ja auch so Sachen wie Essen vergessen einfach, ne? Sie weiß nicht, wie man isst, ja. Aber dann ist ein Sprung zu Marblung in die Hallen Nagofrons, weil der schaut sich da mal ein bisschen um. Und da lebt nichts mehr. Da ist dunkel, da stinkt's, da sind Gebeine von den Toten.
Ich find's schade, dass wir da nicht ein bisschen mehr Beschreibung drumherum haben.
Das wäre schön, ja. Also, ist natürlich kein schöner Ort gerade, aber ein bisschen mehr Beschreibung drumherum, was Glaurung da jetzt gemacht hat. Und der hat ja auch Schätze gehortet und liegt da eigentlich wie so ein Smaug auf Schätzenrauch rum und so. Und da hätte ich schon noch gern ein bisschen mehr gehabt.
Apropos Smaug, ne? Also Glaurung erinnert ja schon an vielen Stellen an Smaug.
Ja.
Nochmal ein Punkt, wo man echt Bilbo hervorheben muss, der aus so einem Gespräch schadfrei herausgegangen ist, ne?
Ja, also der ist jetzt nicht wahnsinnig geworden oder hat nur noch herumgestanden.
Bilbo hat sich da echt extrem klug angestellt.
Ja, die Hobbits sollen ja ein sehr widerspenstiges Völkchen sein, ne? Sehr widerstandsfähig. Ja, aber das, was Marblung da findet, ist nicht schön. Also er findet ja quasi nichts mehr, weil es einfach alles tot und alles zerstört. Und dann geht er auch wieder. Ist ein grauenhafter Anblick an diesem Ort. Ja. Und er macht sich dann auf den Weg wieder zurück.
Mhm.
Und wendet den gleichen Trick nochmal an, versteckt sich wieder am Ufer, irgendwie kriecht unter so einen Stein und Glaurung kriecht von seinem Hügel wieder hinunter und hat sein ganzes Feuer aufgebraucht und wirkt so geschwächt, aber natürlich noch nicht so schwach, dass Marblung jetzt sagt, oh, den erschlage ich jetzt. Nee, Glaurung kriecht einfach zurück und überzieht den Boden mit Schleim und kriecht da so vor sich hin und Marblung kann sich natürlich erfolgreich verstecken. Und dann ist es meine Lieblingsstelle, weil es ist einfach so großartig, ne? Also Glaurung kriecht an ihm vorbei und dann ist es eben, ich lese es einfach vor, weil es ist schön. Doch bevor hineinglitt, also zurück in die Burg, wandte er sich um, blickte nach Osten zurück und es entrang sich ihm das Gelächter Morgoths, schwach, aber entsetzlich wie ein bösartiges Echo aus den schwarzen Tiefen in weiter Ferne. Und dem Lachen folgte diese kalte, leise Stimme. Da liegst du wieder, wie eine Wühlmaus unter dem Ufer, Marblung, du Mächtiger, schlecht führst du Thingolds Aufträge aus, eile nun zum Hügel zurück und sieh, was aus deinem Schützlingen geworden ist. Finde ich halt so gut. Oh, ja. Mag ich.
Muss dazu sagen, meine Lieblingsstelle ist auch beide, also alles, was Glaurung sagt, quasi so, die Gespräche von ihm, das Gespräch von ihm mit Ninor und eben auch jetzt dieser Teil, wo er zu Marblung redet.
Weil das ist schon wieder so unfassbar böse einfach, weil der wird ihn auch beim ersten Mal schon bemerkt haben und ist dann trotzdem auf den Hügel gegangen, um da einfach absolutes Chaos zu machen, weil er weiß, Marblung kann in Nargothrond nichts finden, nichts klauen, nichts anstellen, weil da ist einfach nichts mehr.
Also Glaurung ist ein super Bösewicht, finde ich.
Ja.
Tolkien schreibt ja die Bösewichte oft gar nicht so detailliert aus, so, also beziehungsweise die Bösewichte schon, aber du weißt, wie ich das meine, im Herrn der Ringe, so Sauron macht jetzt, ist ja zum Beispiel sehr wenig selber in Aktion.
Ja.
Und auch Saruman hat ja jetzt nicht so viel, wo er spricht, ne, also viel Dialog. Und hier haben wir Glaurung, der halt mal ein bisschen was macht und ein bisschen was sagt und das ist schon sehr, sehr interessant und ich find's wirklich gut.
Ich find's auch echt episch, einfach weil es so unfassbar böse ist. Er weiß, Marblung ist da, schon als er rauskriecht und jetzt auf dem Rückweg so und Marblung denkt sich, ich bin ein super Versteckerich. Selbst der böse Drache hat mich nicht gesehen und dann dreht er sich halt nochmal um und sagt, ja, ich hab dich, geh mal da hoch.
Netter Versuch, aber...
Geh mal da hoch, ich hab eine Überraschung für dich.
Genau, ich hab dir was dagelassen.
Ja, ey, richtig, richtig fies und garstig, aber wunderbar und schön. Ja, Marblung dann, okay, ich gehe mal, geht den Berg hoch, findet da Ninor, die da steht, wie ein Stein gemeißelt, sich nicht mehr bewegen kann und auch ein schönes Bild, ja, er muss sie bei der Hand nehmen, damit sie überhaupt läuft und sobald er sie loslässt, bleibt sie halt einfach wieder stehen.
Ja, aber es wird ja dann langsam besser mit ihr.
Ja, so ein bisschen, ne, also es kommt dann ja auch andere noch wieder dazu, also diese Speer, die anderen Elbenreiter und ja, dann wird alles gut, oder Max?
Ja, aber erstmal muss ich dazu sagen, das tat mir Marblung dann richtig leid. Also der hat auch echt, der hat einfach eine richtig undankbare Aufgabe in diesem Kapitel.
Ja, der konnte nur verlieren. Ja.
Der versucht so viel richtig zu machen, der macht auch so viel richtig und der verliert halt am Ende trotzdem. Und dann steht er da mit dieser völlig abwesenden Ninor in der Hand, an der Hand und überlegt sich nur so, dass jetzt im Grunde sein letzter Auftrag das gewesen sein wird, denn er wird jetzt hier mit ihr in der Wildnis zugrunde gehen und in Dorias wird sein Name dann der Verachtung einheimfallen, falls man überhaupt noch über ihn redet.
Ja.
Und es sind bestimmt alle anderen tot. Und aber das ist ja nicht ganz richtig.
Nee, das ist, ich finde noch, alle übrigen sind zweifellos tot, Ninor ist als einzige verschont geblieben, aber nicht aus Barmherzigkeit. Das finde ich auch so krass. Also, dass er direkt checkt, nee, da der Drache hat jetzt nicht irgendwie einen guten Tag gehabt und hat gesagt, ja, dich lasse ich mal leben. Nee, auch du sollst einfach noch irgendwelche bösen Dinge ins Rollen bringen und ja, alles wild.
Ja, aber er wird von Speern gefunden, denn es sind ja Leute entkommen und es sind Leute zurückgekehrt, als der Nebel sich gelichtet hat und die wollen dann mit ihm zurück nach Dorias und Ninor beginnt zumindest wieder ein bisschen ja, zumindest kommt sie wieder ein bisschen zu Kräften und wird an der Hand geführt und ist dann sehr folgsam. Stunde für Stunde marschiert sie damit. Aber sie spricht nicht, ihre Augen nehmen nichts wahr, ihre Ohren hören nichts. Also sie ist immer noch völlig abwesend im Grunde.
Genau, ja. Über den See können sie nicht zurück, weil das ist quasi so One-Way-Ticket. Das geht nicht. Und so ziehen sie dann da weiter. Und natürlich werden sie dann noch von einer Bande marodierender Orks überfallen.
Ja, und hier sind es tatsächlich die Elben, die so erschöpft sind, dass sie es nicht schaffen, das vorher zu bemerken. Und deswegen gibt es dieses Kampfgetümmel, aus dem Ninor dann plötzlich aufspringt, wie jemand, ich finde die Formulierung gut, wie jemand, der durch einen nächtlichen Lärm aus dem Schlaf gerissen wird. Und sie schreit und läuft in den Wald. Und sie läuft wie der Wind. Sie läuft schneller als die Orks, die ihr nachhetzen. Schneller als die Elben, die den Orks nachhetzen und sie dann auch besiegen. Sie läuft und läuft und läuft, wie ein Gespenst.
Ja, und wirft dann auch ihre Klamotten ab und läuft dann halt einfach nackend durch den Wald.
Ja, und so werden die Worte des Barden wahr, des Freundes des Barden, hier, wie hieß er nochmal, den Turin dann wie ein Schweinchen gejagt hat, Sairos. Der hat ja Witze darüber gemacht, dass die Frauen von Dolomi nackt wie die Tiere durch die Wälder laufen.
Ah, stimmt, ja.
Mhm.
Ah, ja, stimmt, ja.
Jetzt passiert es.
Jetzt passiert es wirklich.
Aber bevor wir dazu groß kommen, also Nino ist weg. Oder wird das hier schon gesagt mit dem, dass sie...
Also ist jetzt, Nino ist weg, die läuft nackend durch den Wald, die Orks werden von den Elben noch eingeholt und erschlagen und Marblung kehrt dann mit den anderen nach Doria zurück.
Zurück. Oh, zurück. Und Bericht zur Erstattin.
Genau. Und er ist natürlich, ja, ich bin entehrt, Herr.
Ja, mir tut er da echt schon sehr leid, aber also ich glaube auch, Melians Worte ändern nicht viel. Sie versichert ihm zwar, dass er nicht entehrt ist, denn er hat alles getan, was er konnte. Und niemand sonst hätte so viel gewagt. Und es war halt ein böses Geschick, dessen Macht zu groß für ihn war, zu groß für alle, die jetzt noch in Mittelerde wohnen. Und das ist ja auch wieder so dieser Punkt. Das ist ja genau dasselbe, was wir mit Frodo beim Herrn der Ringe haben, der ja am Ende auch den Ring hatte nicht zerstören können, aber ihm da niemand einen Vorwurf gemacht hat, weil es ist einfach eine Aufgabe gewesen, die zu groß war oder am Ende eine Sache, quasi ein Moment, wo die Kraft des Bösen zu stark war, als dass man da hätte was gegen ausrichten können. Aber man hat immerhin das getan, was man konnte. Und das hat Marblung halt auch gemacht.
Ja, genau.
Da muss er sich nichts vorwerfen.
Und Thingol sagt ihm ja auch noch, ne, also dein Auftrag des Erkunden von Nargothrond hast du ja auch geschafft, ne, also das mit Hurins Sippe, du, das ist nicht so leicht, ne.
Ist ein Thema.
Ist ein Thema, zieht sich durch die Geschichte, machen wir dir keinen Vorwurf, aber er ist dann so noch, ja, dann nehme ich mir noch ein paar Leute und dann ziehen wir nochmal los und dann suchen die irgendwie 3 Jahre nach Ninor, aber finden dann eh nichts mehr.
Ja, zeigt aber auch wieder viel über den Charakter der Elben und ihr Pflichtbewusstsein hier, ne? Ich meine, im Grunde, der kommt heim, hat die eh alle nicht gemocht oder zumindest haben die ihm viel Verdruss gebracht.
Ja.
Sein Lord, sein König sagt ihm dann noch so, ja, passt schon, ne? Und dann so, ja, aber ich ziehe jetzt doch nochmal los und dann suchen wir. Aber sie werden nicht fündig. Und Morwen ist auch nicht nach Dorias zurückgekehrt.
Ja.
Von ihr hat man nämlich gar keine Nachricht. Die ist einfach in diesem ganzen Trubel verschwunden.
Die ist lost, wie wir Kids sagen.
Ja. Bist ein Kid, bist ein cooles Kid.
Ein cooles Kid.
Das ist eigentlich meine Aufgabe.
Ja, sorry.
Ja.
Ich bin noch ein cooleres Kid.
Nee, ist echt goofy. Weiß gar nicht,
cringe, ich glaub, Max. Lass mal zu Kapitel 15 kommen, okay?
Kapitel 15.
Ja.
Ninor in Barathiel.
Ja, jetzt geht's weiter mit Ninor, ne? Also die Elben sind uns jetzt erstmal egal und wir sind bei Ninor, die nackend durch den Wald läuft und immer weiter, wie so ein gehetztes Tier und irgendwann bleibt sie dann stehen, so völlig außer Atem. Und Tollheit, nennt Tolkien es hier, ne? Die fällt von ihr und dann steht sie da und ist verwundert. Mensch, was mache ich hier? Aber dann wird sie von der Erschöpfung wie vom Schlag getroffen und fällt ohnmächtig zu Boden und macht dann Nickerchen.
Ja. Jo. Und es ist halt, aber sie wacht dann auf und die Formulierung möchte ich auch vorlesen. Am Morgen erwachte sie und begrüßte das Licht wie jemand, der zum ersten Mal ins Leben gerufen wird. Alle Dinge, die sie sahen, erschienen ihr neu und fremd und sie hatte keine Namen für sie. Denn hinter ihr lag nur eine dunkle Leere, aus der keine Erinnerung an etwas drang, das sie gekannt hatte und nicht das Echo eines einzigen Wortes.
Ja, sie ist jetzt halt von dieser, ja, sie weiß nichts mehr, ne? Wie wir eben schon gesagt haben. Nicht nur, dass sie keine Dinge mehr benennen kann, sie kann auch nicht reden, sie kann auch nicht essen und ja, und zieht jetzt einfach in irgendeine Richtung weiter.
Genau.
Ja.
Und wie es der Zufall will, kommt sie schlussendlich dorthin, wo Finduilas beerdigt ist.
Finde ich ein schönes Bild, dass sie dann mehr oder weniger dort sich zum Schlafen legt, auf diesem Hügel, den sie Finduilas, diesen Grabhügel, den sie ihr gemacht haben.
Mhm.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild eigentlich, dass sie ausgerechnet da sich zur Ruhe legt. Ja, und dann auch gefunden wird, ne?
Ja, vor allem dieses ganze Bild, es wird ja dann dunkel und ein Gewitter zieht auf und der Regen prasselt auf sie nieder und Donner und alles und Turamba mit einigen Leuten geht da halt umher und scheint es dann so, als sie dann da steht, dass er Finduilas Geist auf diesem Hügel sieht, aber einer der Männer, der dann da hingeht, sagt halt so, nee, da ist wirklich jemand, ne?
Nee, da steht wirklich jemand. Da
steht so ein nackertes Mädel.
Ja, im Regen, ja. Im Blitzel. Und ja, sie rennen dann eben zu ihr. Turamba legt dann auch seinen Umhang um sie.
Ja.
Und dann sagen sie, Mensch, dich nehmen wir mit.
Ja, und als sie Turamba ansieht, da fällt ein Leuchten in ihr Gesicht und sie streckt die Hand nach ihm aus. Und dann war es ihr so, als habe sie endlich was gefunden, das sie in der Dunkelheit gesucht hatte, und sie fand Trost darin. Und das ist natürlich, ich finde, das Tragische ist ja, wir haben ja nun mal eine Welt, die viel magischer oder wo die Magie noch viel stärker ist als heutzutage und wo so Geschwister sich quasi erkennen.
Mhm.
Denn natürlich, es ist Turins Schwester und sie hat da natürlich so eine, ja, eine große Liebe für ihn, obwohl sie ihn noch nie gesehen hat, und das erkennt ihr Herz quasi. Und sie hat ihn wiedergefunden, aber im Laufe dieses Kapitels missdeutet sie das halt komplett. Genau wie Turin selber auch.
Ja. Geschwisterliebe, Geschwisterliebe. ja. Übrigens, dein Vorschlag, es liegt auf der Hand, diese Folge auch so zu nennen. So können wir auch nochmal einen Ärztetitel unterbringen. Ich hoffe, die Folge landet nicht auch auf dem Index, aber gut. Was willst du machen, ne?
Ja, kann man nicht ändern.
Ja.
Ja, aber sie wird von Turamba quasi also er fragt sie, wer bist du, was ist der Name deiner Sippe, aber sie kann halt nichts sagen. Und er ist dann so, ja, hier, du kannst jetzt bei uns bleiben. Heute Nacht ruhst du dich aus und am nächsten Morgen nehmen wir dich in die Wohnung in den Hochwald.
Mhm.
Auch wenn wir gerne deinen Namen wissen würden und woher du stammst, damit wir deiner Familie Nachricht geben können. Und als sie dann schweigt, sagt Turamba noch so, sei unbesorgt, vielleicht ist die Geschichte zu traurig, um sie zu erzählen. Doch einen Namen will ich dir geben und so nenne ich dich Niniel, das Tränenmädchen.
Und da war Turin bestimmt so, oh, ich kann wieder einen neuen Namen vergeben.
Oh. Ja, der so, oh, ich hab jetzt schon so lange keinen Namen mehr angenommen. Oh. Aber sie hat keinen Namen. Ihr will ich einen Namen geben.
Oh ja, du hast nie. Oh, endlich mal wieder einen schönen Namen vergeben, ey.
Weil Turin ist es nicht, oh, gib mir Tiernamen, sondern einfach nur gib mir Namen.
Gib mir Namen.
Das ist sein Ding, Schatz, gib mir Namen.
Oh, Baby, darf ich dir einen Namen geben?
auch schön, oder was heißt schön, interessant, durch seine Liebe könnte man meinen, dass Turin einfach so ein instinktives Verständnis für sie hat.
Mhm.
Und er gibt ihr einen Namen, der schon sehr nah dran ist an ihrem richtigen Namen.
Stimmt, ja.
Also nicht unbedingt ein Zufall, sondern eher so dieses, ja hier, ich habe quasi, ich kenne dich, obwohl er sie gar nicht kennt, aber in seinem Inneren kennt er sie schon oder hat eine Verbindung zu ihr und deswegen findet er direkt schon einen Namen, der sehr nah an ihrem richtigen Namen dran ist.
Das zieht sich ja auch durch den Rest des Kapitels so, ne, dass sie so beide spüren, oh, irgendwie sind wir füreinander bestimmt und wir sind sehr miteinander verbunden und Niniel oder Nino wird aufgeweckter, wenn er eben da ist, ne? Also die anderen, er bringt sie jetzt eben in dieses Lager, wo er jetzt auch ist und dort bringen ihr die Leute dann eben Namen für die Dinge bei und helfen ihr und unterstützen ihr und bringen ihr das Sprechen dabei.
Sie ist erstmal krank, ne? Aber Brandir, der Anführer in Brethil, wir erinnern uns, der ja selber lahm ist, und der auch Mühen hat, das ist ja so ein bisschen Politik auch wieder hier, seine Männer davon zurückzuhalten, wieder Krieg gegen die Orks zu führen, was ja Turamba möchte, weil der lernt ja auch nicht aus seinen Fehlern.
Natürlich nicht.
Der pflegt sie halt ganz doll und kümmert sich dann auch ganz viel um sie und er führt sie dann auch durch die Wälder und die Gärten und dann irgendwann führt sie ihn so ein bisschen, weil sie ihm dann helfen kann und sie nennt ihn dann, also er gewinnt sie lieb und sie ihn auch, aber sie nennt ihn dann schon immer ihren Bruder quasi.
Ja.
Weil er hat ja, also er hat zwar ein romantisches Interesse an ihr, aber sie nicht an ihm. Also quasi der Kerl, der gut für sie wäre, den nennt sie ihren Bruder und verlieben tut sie sich in ihren Bruder. Es ist ganz verworren.
Ja, ist ein bisschen, was willst machen, ne? Wenn das Schicksal einmal zuschlägt, dann so direkt mit dem Hammer drauf.
Dann direkt mit Mama drauf. Ja.
Aber ich finde es halt so spannend, ne? Also, dass die beiden so aus richtigen Gefühlen so eine Zuneigung zueinander haben. Also jetzt Turamba und Niniel. Aber das dann in eine Richtung driftet, wo man sich denkt, ah, nein, tut es nicht.
Hm.
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das irgendwie auf fiese Weise noch aufgeklärt wird und dann noch viel mehr Tragik passieren wird. Ich glaube, das endet nicht gut, Max. Das ist überhaupt nicht gut.
Weiß ich nicht.
Das ist so ein klassisches Motiv, ne? Oh, ja. Kennst du den Film Old Boy eigentlich? So ein koreanischer Film?
Mhm.
Okay. Ja, daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
Ach ja, aber ja, also Turamba und Nino verlieben sich ineinander. Es ist so tragisch, vor allem auch dieses, wie er sie halt auf Finduilas Grab, seine vermeintliche Rettung, ne, oder die ihn vielleicht hätte retten können, wie er da dann sein, ja, also du errätst ja schon, dass das nicht gut ausgeht mit denen.
Das kann nicht gut ausgehen.
Ich spoilere jetzt mal eine Sache. Das nächste Kapitel endet nicht so, dass es heißt, daraufhin lebten sie glücklich und zufrieden, hatten einige sehr merkwürdige Kinder und waren immer glücklich.
Yes,
so endet das nicht.
Okay, gut.
Und ja, im Grunde findet er dann halt an Finuilas Grab, wo seine Rettung begraben liegt, findet er sein Verhängnis.
Ja. Also es läuft jetzt so darauf hinaus, Ninor und Brandir sind Freunde. Brandir möchte eigentlich doch ein bisschen mehr und rät ihr auch immer von Turin ab. Ne? Also Mädchen, das wird nicht gut für dich aus. Nee. Oh, was ist denn das für ein Lied? Mädchen, das wird nicht gut ausgehen. Ich habe irgendwas im Ohr, aber ich weiß nicht
keine
genau.
Keine Ahnung, was du meinst.
Dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. Ich komme gerade nicht drauf. Nee. Oh, das
ich
quält
weiß
mich
es
jetzt.
Jemand.
Oh, das quält mich jetzt den ganzen. Was Max, red mal weiter, ich muss googeln.
Okay. Sie fragt ja nach den Namen aller Lebewesen, fragt dann auch schließlich nach Turins Namen, der ihnen den sagt. Und sie hält dann auch inne und überlegt, aber irgendwie so, nee, also kann sie jetzt nichts anfangen. Und sie fragt aber, was das bedeutet. Und Turin sagt, was das bedeutet, Meister des dunklen Schattens. Denn auch ich, Niniel, hatte meine Dunkelheit, in der manches verloren, gegen was mir lieb war. Aber jetzt habe ich es überwunden, denke ich.
Es waren die toten Hosen, alles aus Liebe. Denn mir kommt es vor, als ob mich jemand warnt, dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. Das hatte ich gerade im Kopf.
Okay.
Ja.
Ja, passt.
Passt, ja.
Passt.
Passt gerade sehr gut.
Ja, aber sie reden dann eben über diesen Schatten, den auch Turamba glaubt, entkommen zu sein. Und jetzt durch Niniels Ankunft quasi ist es, nachdem es dunkel war, ist es jetzt Licht. Ja, und er scheint jetzt auch das gefunden zu haben, was er vergeblich gesucht hat, nachdem es ihm abhanden gekommen ist.
Oh, und er hat es ja auch gesucht, aber halt auf eine andere Weise. Oh. Das ist so tragisch. Das ist also so traurig.
Ja, ja, er merkt ja auch so, okay, sie kam von der grünen Anhöhe. Ist das ein Zeichen? Wie soll er es deuten?
Mhm.
Und er deutet natürlich alles falsch.
Natürlich.
Wie immer.
Natürlich.
Und die Zeit vergeht. Ninja ist völlig geheilt, blühend und kräftig. Und schließlich bittet Turamba, sie seine Frau zu werden. Und da haben wir dann halt auch nochmal einen Punkt. Sie erzählt Brandir davon und er warnt sie halt so, überstürze nichts. Halte mich auch nicht für missgünstig, wenn ich dir rate zu warten. Wenigstens, also ich mag das hier auch wieder, ne, auch hier, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat und jetzt quasi eine neue Figur ist, mehr oder weniger, hat sie aber immer noch sehr gute Charaktereigenschaften, weil sie kann das sofort einordnen. Sie sagt zu Brandi jetzt nicht so, oh, du bist eifersüchtig, sondern sie sagt direkt nein, nichts, was du tust, geschieht aus böser Absicht, aber warum gibst du mir einen solchen Rat? Und er erklärt dann halt, dass er selber gar nicht genau weiß, warum, aber es liegt halt so dieser Schatten auf diesem Mann und sie versucht ihn dann zu berichtigen oder sie glaubt ihn zu berichtigen. Sie sagt, es hat einen Schatten gegeben. Er hat mir davon erzählt, aber er ist jemand geronnen, genau wie ich.
Mhm.
Und ist er der Liebe nicht wert? Das ist übrigens schon romantisch. Also
ja.
diese Fragestellung so, ja, ist es nicht auch wert, dass ich ihn liebe und so, das ist, ja. Und dann sagt sie noch, er hält den Frieden jetzt, aber war er nicht eins der größte Hauptmann, von denen allen geflohen sind? Weil das hat ihr wohl Dorlas erzählt. Und Dorlas natürlich auch, ja, der hat das halt erzählt. Sollte er ja eigentlich nicht, hat Turin ja drum gebeten. Aber der ist halt auch einer von diesen Kriegsbefürwortern.
Ja, und
ja.
Sie verraten dann ja, also Turin will es ja eigentlich nicht, und ne? Dass irgendwer irgendwie verrät, wer er wirklich heißt.
Ja,
und dann
genau.
Sagt er aber dann doch, ne? Ja, das ist der Sohn Hurins aus Dor Lormin. Kriegerisches Haus, Hador. Ja, und Ninor weiß halt selber nicht, dass die auch aus diesem Haus stammt. Sie hat's vergessen. Aber ja.
Ja.
Und so kommt es, wie es kommen muss.
Genau, also er versucht zwar noch so ein bisschen so von wegen, ja, überlegt nur, was passiert, wenn er jetzt wieder in den Krieg zieht. Und sie sagt dann, aber das hat sie ja auch nicht ganz unrecht, so, ja, das würde ich unvermählt schlimmer ertragen als vermählt. So.
Ja.
Und als Frau könnte ihn vielleicht davon abhalten.
Ja, und Turamba sagt dann ja auch, ne, also ja, nimm dir Zeit, überleg's dir gut. Aber ja, für mich gibt es nur die Option, entweder ziehe ich wieder in den Krieg oder ich bleibe hier, weil ich jetzt Familie habe.
Genau, er verspricht ihr, er würde nur noch dann in den Kampf ziehen, wenn jemand ihr Haus, also sein und Niniels Haus bedroht quasi.
Mhm. Ja.
Ja, und das ist dann der Punkt, wo sie sagt, alles klar, lass uns heiraten. Und so Ich lese einfach vor, den letzten Absatz vom Kapitel.
Mhm, ja.
Da war Niniel froh und sie gelobte ihm Treue und am Tag der Sommersonnenwende wurden sie miteinander vermählt. Die Waldmenschen veranstalteten ein großes Fest und schenkten ihnen ein schönes Haus, das sie für die beiden auf dem Ammon Obel gebaut hatten. Dort wohnten sie und waren glücklich. Brandi aber war bekümmert und der Schatten, der auf seinem Herzen lag, wuchs.
Ja, wieder mal einer, ne?
Ja.
Gebrochenes Herz, Schatten. Hoffentlich dreht er nicht komplett durch und erschlägt irgendwen.
Mhm.
Das ist alles so tragisch. Aber das waren schöne zwei Kapitel. Das ist jetzt nicht so, wo man die ganze Zeit denkt, doch, Turin.
Ja gut, weil er halt so wenig vorkommt.
Ja, ne? Das ist halt so, das ist das Gute an den beiden Kapiteln. Man schüttelt nicht die ganze Zeit mit dem Kopf, oh, du Dummkopf, jetzt hast du wieder jemanden erschlagen.
Ja.
Es ist einfach unfassbar. Also, ist sehr märchenhaft, finde ich.
Ja, es ist so, Glaurung wertet die halt auch unglaublich auf,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung, also Glaurung und Nino sind die MVPs in dem Kapitel.
Auf jeden Fall, ja.
Marvelung und Fingol und Melian, das ist alles schon sehr gut. Auch Brandi, also ich mag die Charaktere alle einfach sehr. Es geht nicht, wie du sagst, es geht nicht nur darum, dass Turin die ganze Zeit was Dummes macht. Hier ist wirklich mal einfach so eine richtige Tragik drin, weil es einfach so, ja, so richtig dumm ist halt keiner. Also das Dümmste ist vielleicht noch Morwen, die unbedingt dann losziehen wollte. Aber gerade Nino und Turamba können halt gar nichts dafür im Endeffekt.
Ach, ja. Wollen wir es mal bewerten? Magst du eine Zahl geben?
Ich schwanke
auch. Mir hat es eigentlich schon echt gut gefallen. Also ist jetzt keine 10 und ich glaube, ich würde eine 8 geben. Es hat schon Spaß gemacht.
Ich gebe eine 9. Also ich habe echt überlegt gerade, ob ich eine 10 gebe, aber ich gebe eine 9.
Ich gebe auch eine 9. Nee,
ich finde es wirklich schön. Also ja. Ich fand es wirklich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Lesen. Weißt du aber, was das heißt?
Was denn?
Das nächste Mal beenden wir dann das Buch, ne?
Wir haben drüber gesprochen, wir lesen jetzt den Rest, ne?
Genau.
Und ich sehe schon, das nächste Kapitel 16 heißt die Ankunft Glaurungs. Na Mensch, ja. Der kommt genau. Bestimmt nicht auf den Tee.
Also nächstes Mal, wenn wir weitermachen, dann eben Kapitel 16, 17 und 18.
Mhm.
Das geht auch, das sind irgendwie knapp, sind keine 40 Seiten,
glaube ich. 40 Seiten so im Dreh rum, ja.
Mhm. Also von daher, da geht es Schlag auf Schlag und da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir dann auch noch einiges über...
Ja, jetzt findet das Ganze ein Ende rund um Turin. Ja. Jetzt bewegen wir uns aufs Happy End zu.
Ja, genau.
Jetzt wird alles schön.
Jetzt wird alles gut, ja.
Ich fürchte nicht.
Ja, schauen wir mal. Also...
Ich weiß.
Ja, doch, es wird. Ja. Also, es wird schön, aber es wird für Turin wird es nicht schön.
Ja, wer hätte damit rechnen können?
Aber mal ganz ehrlich, also so Inzest als Thema hättest du echt nicht erwartet, oder?
Nee,
so allgemein. Nee.
Aber
bei Tolkien.
Ich hätte nicht damit gerechnet, aber es macht total Sinn, weil es halt einfach dieses. Es ist ein klassisches Motiv einfach, ne? Also
ja, klar. Ja.
Zwei miteinander verwandte Figuren treffen sich und durch Magie oder was auch immer erkennen sie sich nicht und dann verlieben sie sich natürlich. Und ja.
Ja, das auf jeden Fall. Also, ach ja, schön. Ja, dann bleibt uns nur noch eins zu tun.
Was denn?
Uns bei unserem wundervollen UnterstützerInnen zu bedanken.
Gehen wir ins Kaminzimmerchen, ins Hobbit-Höhlchen.
Wir gehen sowas von ins Kaminzimmerchen.
Nice.
So. Und ich habe mich ja verpflichtet, ich halte das in Ehren, dass ich dieses Jahr alles übernehme.
Mhm.
Also außer du willst unbedingt.
Nee, ist gut. Du machst das wunderbar.
Ja, ich weiß schon. Ich fand übrigens die Speed-Variante sehr lustig.
Fand ich auch gut, hast du wunderbar gemacht.
Aber nein, heute gibt es das nochmal ganz gepflegt und ganz in Ruhe mit der nötigen Zeit. Und deswegen...
Wäre witzig, aber...
Und deswegen bedanken wir uns. Fertig.
Sehr gut.
Nein. Wir bedanken uns bei Margarete Rebfeld von Tokang. Ich muss übrigens gleich nochmal unterbrechen. Wir haben ja letztens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so über die Zukunft vom Podcast so gewitzelt im Discord, ne?
Ja.
Weil ich so meinte, so ja, 35 Jahre müssen wir noch machen. Oder 34 Jahre, hatte ich gesagt. Und hat auch dann jemand ganz richtig gesagt, ist halt mein Renteneintrittsalter quasi. Und dann habe ich mir so überlegt, wie das wohl wäre, wenn wir jetzt noch 30 Jahre machen. Und in 30 Jahren ist dann immer noch Margarete Rebfeld von Tokang auf Platz 1. Und Peony wartet die ganze Zeit nur darauf oder Tabitha oder Willibald, die Plätze 5 bis 2 bis 10 sind die ganze Zeit so, wann hört denn endlich mal einer von denen da vorne auf? Ich will Platz 1 sein.
Ja.
Ja, aber es ist schon wild.
Wir werden sehen.
Margarete Rebfeld von Tokan.
Ja, in 20 Jahren besprechen wir dann meine Bücher, ne?
Gut worden. Peony Krötfuß, David Apolka, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstedt, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polituk von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau. Ich muss übrigens immer, wenn ich diese Liste langsam und mit Bedacht vorlesen will,
ja,
muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht wieder so ein Sentimentalo-Max werde, ne? Weil das immer so, ich denke dann jedes Mal so, oh Gott, die sind schon so lange dabei, ne? Und du kennst diese Leute alle schon ganz, ja. Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Rodi und Frumula Oberbühl von Neuhausen, Asphodel Hüttinger, Regina Jakob, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Lotto Bolger, Marcho Pausbacken, Beutlin, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Dynamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamci-Tuck von Wasserau, Mittelbrandibock, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofleet Tunnelich, Ebol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia und oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krutichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Kunegut Matschfuß, Nutgard Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes Krummelburg Gutkind, Otterflusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamur Langwasser, Radegund Schönkind, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blesinde Sandigmann, Natalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrader Gruber, Argegrund Brandibock aus Bockland, Grimald Winzfuß, Rubinia Stolperzee, Alora Unterberg von Froschmorstetten, Audewald Hornbläser, Bertuan Krummelburg, Lisha Gutlied, Deuteria Neutuck, Chararik und Charadok Langwasser, Liotgarde und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Bosco Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutli Brombeerdorn, Pfarrer Magott, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Schornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Auberge Braunlock aus Bockland, Christinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Rata Sturkopf, Alissa Gruber, Gunther Gamci, Emmenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuterik Stolznacken, Sventibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorinda Zweifuß aus Michelbinge, Fulrad Tunnelich, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Halfred Gruber, Jemima Stolperzee, Tabia Bolger Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Maiwa Starkopf. Du bist auch einfach so, ich sag nix, ne?
Ja, was soll ich auch sagen? Du liest die Liste vor.
Ja, weiß ich nicht.
Soll ich auch hihihi zwischendurch machen oder was?
Ja, das wäre total schön.
Okay, gut.
Wulfhard Stolznacken, Audemars Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Givier Hopfsinger, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Ebo Grünberg, Antanare Krummelwurz, Rodat Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge. Ich wusste, dass es kommt, aber das hat mich überrascht. Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundebald Brombeerdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Jenna Eichbeuch, Garibald Tuck Brandibock, Delaney Hopfsinger, Erzwit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarah Langfuß, Humbert Stolperzee, Itta Sandheber, Grummelbeuch, Tördelinde Wollmann Tuck, Siegerik Haarfuß, Grudle Tunnelich, Wolfegundes, Krummelbeuch, Wühler, Taurin Gröllhügel, Eurik Tuck, Hubert, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmorstetten, die Groll im Hubi. Ach, Hubi. Roslin Zweifuß, Gunzer Hornbläser Tuck, Nithard Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attakinus, Sturbergen aus Michelbinge.
Ach, kennst du das noch aus Mortal Kombat, wo der mir. Hui! Das mache ich jetzt nochmal irgendwann, Mortal wenn du Kombat nicht damit rechnest. Ich
habe nie viel gespielt, tatsächlich.
Ach so, okay.
Also ich bin aber auch, ich bin echt kein Fan von diesen, wie nennt man das Genre, dieses, wo man sich so haut?
Beat'em up.
Beat'em up, ja, danke.
Hausspiele.
Außer Super Smash Bros. Also das mochte ich. Alle an, auch so Tekken oder so, war ich schon immer doof. Also ich habe bei Tekken auch nur Spaß gehabt, wenn ich Eddie genommen habe und einfach ohne hinzugucken auf alle Tasten gedrückt habe.
Der Klassiker. Sehr gut.
Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Pearl Maggot, Birnus Rumpel, Ending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nord Tuckus, Winde Sackheim-Beutlin, Leodega Haarfuß von Wasserau, Priamus Haarfuß von Wasserau, Baldarik Rummelbeuch, Quen Stolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmoorstetten, Dinodas Dachsbau, Jagotuk Brandibock, Radogund Rumpel, Gurule Gamtschi, Hallinal von den Schlammhügelchen, Kunegonde Hüttinger, Karambo Oberbühl von Neuhausen. Habe ich eigentlich eben Kunegund richtig ausgesprochen?
Weiß
schon,
ich nicht.
Oder? Also Kunegund auf jeden Fall. Kuni, King Kuni.
King Kuni. All hail King Kuni.
All hail, ja. Imninon von Wasserau, Elfrieda Krötfuß, Puvis Stolzfuß, Ferrenbass Krummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus
Matschfuß.
Matschfuß. Kara Töpferig, Grimbald von der Höhe, Rosalie Haarfuß, Hugo Hüttinger, Mehr Lara Silberstrang. Gerontius Maggot, Hildegard Windfuß, Rosa Brombeerdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belva Starkopf, Hamesindes Stolzfuß, Bodo Tunnelich, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Vajofa Hornbläser, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß.
Das ist halt witzig.
Ja, weil Hinkmar Flinkfuß.
Ja, verstehst
du? Ja, Hinkmar Flinkfuß.
Max erklärt Winze.
Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandibock, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Hartnett Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Grudel Kröllhügel, Gorbus Labkraut, Gisunde Masat, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Krummelburg, Berilak Paus Backen, Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mungotaufu, Adadrida Nord Tuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pensi Gemci, Leudas Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigund Brombeerdorn, Ferumbas Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Margatrude Langwasser, Gilbert Stolperzi aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Gechildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebbo Tuck, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Rover Tuck, Fiore Kühltau, Amir Gerstengaben, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter, Hanne Hellwetter, Emme vom Waldende, Lulle Pfefferkraut, Silja Krötfuß, Ima Bolger, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lev vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut von Wasserau, Dalia Hornbläser, Jona Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grimwald Taufuß, Juria Taufuß, Berfin Hellwetter, Zane Tunnelich, Zing, Zing, Hobbit, der ganz schnell vorbeiläuft, Zing.
Oh Gott.
Yara Unterberg, Elvi Harnfuß von den Dachsbauten, Odila und Flammbart Labkraut, Findus Sackheim Straffgürtel, Gottlindes Grünberg, Keno Lehmbucke Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Abelke und Adelie Leichtfuß aus Michelbinge, Hadobrand Gamschitok von Wasserau, Tiertel Dachsbau, Schildraut Weißfuß, Eustachius vom Dorfend, Albune Rumpel, Ameria Nimmersatt aus Michelbinge, Madelgarda Grummelbeuch, Heu.
Ui. Ui.
Ah, ne, eigentlich war es ja Grummelbohr. Das habe ich schon wieder vergessen. Ruhig Leichtfuß, Alad Winzfuß, Adaldrida vom Fluss, Moran Gamtschi, Ingund Brombeerdorn, Bingo Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge natürlich. Alavis von der Höhe, Giasa Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crisper Silberstang, Tilia Tuck, Silberstrang. Tilia Tuck Brandibock, Albo Langfuß, Lillebrohr, Wollmann Tuck, Olea Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Linda Rumpel,
Ui.
Aronia vom Nob Leben. Seid ihr anderen auch noch da? Hashtag Hui. Hashtag Hui. Wie genau ihr Hui schreibt, ist mir egal. Das kann eurem Enthusiasmus Ausdruck verleihen.
Gebt uns ein Hui.
Vielen U's und vielen I's oder einfach nur Hui, H-U-I. Ist dann eher so, genau, Linda Rumpel, Aronia vom Fluss Nob Lehmhügel, Lavandula Gröllhügel, Prinni Rumpel aus Michelbinge, Camellia Tuck von den Großmials, Daphne Gruber, Rigor Stolperzee, Pumilia Haarfuß von Wasserau, Pendula Sturbergen, Laureola Sturbergen, Omus Winzfuß, Altessima Sackheim Beutlin, Camara Pfefferkraut, Cirodrada Unterberg von Froschmorstetten, Abizia Starkopf, Rupmaldor Zweifuß, Frumula Labkraut, Lia Tuck Brandibock, Liola Gamschi, Dore von Weißfurchen, Furchen. Hubald Schönkind Silberstrang. Oh Gott. Was war denn das?
Ich sag zu ihr, du sollst ein lustiges Geräusch machen. Ich hab die ganze Zeit Hui und so gemacht. Was macht sie? Was stimmt denn mit ihr nicht?
Das ist der Vorteil.
Ja.
Moira hat einfach nur reden müssen. Das Bayerisch macht alles lustig. Oh Gott. Hab ich Angst.
Ja, nee, ja. Gleichzeitig seine, also dich und auch seine Frau gleichzeitig gemobbt. So ein bisschen. Und jetzt hat er Angst.
Wieso? Ich hab nur meinen, du hast deine Frau gemobbt, ich hab nur meine gemobbt.
Oh, sie hat jetzt einfach nur so, okay, und hat dabei genickt. Und weiß ich nicht, ob du jetzt Samstag irgendwie Schelle kriegst.
Sie kann sich das ja vorher anhören.
Stimmt auch wieder. Ja.
Ja. Isem Dekornbläser Tuck, haben du. Adok Bart, Hopfsinger aus Michelbinge, Roder Maggot, Cora Grummelbeuch, Beutlin, Grummelbeuch, Beutlin, Us Gruber, Theodemir Tuck von den Großmials, Ino Berger, Zweifuß aus Michelbinge,
danke. Warum lachst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Gott, bitte mach die Liste weiter, okay?
Amalda Matschfuß von Michelbinge, mach ich doch. Also jetzt gerade nicht mehr, weil ich empört bin.
Jetzt steht sie neben mir wie so ein kleines Kind. Darf ich noch mal ein Geräusch machen? Ich wollte ein Lülülü machen.
Wow. Oh, du kriegst Schellen später. Pendula Gruber, Florian Langfuß. Trifop aus Backen.
Jetzt will sie nicht mehr.
Ihr erlebt das Ende einer Ehe, bevor es angefangen hat. Wumm, nimm es dann aus Michelbinge. Amika Unterberg von Froschmorstetten, Rubus Haarfuß, Maranta Braunlock, Kaluna vom Waldende, Fiete Momblatt, Fagus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Brombeerdorn, Aralia Stolzfuß, Amutuk Brandiburg, Aronia Stolzfuß, Adaldrida Abendschön. Bin ich nach oben gesprungen? Nee, ist einfach die zweite. Nee, passt schon. Ande Weiß-Hüttinger, Tom Grummelbeuch, Rubin Gutkind aus Michelbinge, Ramnus Dachsbau, Isenbold Gamschi, Tollmann Maggot, Marlin Brombeer von Weidengrund, Orgulas Gruber, Minzer Braunlock, Salvia Haarfuß und Wasser, Ausmaßer Kleinbeutling, Reiko Matschfuß, Jesus Hüttinger, Olohen Rumpel, Lothar Stolznacken, Gisu Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Fulvus Eichbeuch, Libi Unterberg von Froschmorstetten, Odo Wacker Rumpel, Eli Gutkind, Firo Mohnblatt und Helen Boffin.
Bist jetzt fertig?
Mhm.
Das war schön.
Ja, danke schön. Ich habe schon überlegt, ob ich das nächste Mal einfach die langsamste Namensliste der Welt mache.
Oh Gott.
Das ist dann so, wir bedanken uns bei
Margarete
Und dann wundern sich die Leute, warum wir eine 5-Stunden Folge rausbringen. Und 4 Stunden davon sind nur ich mit.
Und dann sage ich irgendwas Doofes und dann so. Ha, ha, ha. Ja. Finde ich gut. Lass das mal so machen.
Ja.
Und damit du nächste Woche dann noch oder das nächste Mal noch mehr zu tun hast, haben wir noch 4 neue Hobbitze. 5 neue Hobbitze.
4, 5. Ja.
Denn die Iselise.
Elisabeth,
so heißt sie. Hallo Elisabeth. Du unterstützt uns und bekommst dafür jetzt einen wunderbaren, traumhaften, zauberbaren Hobbit-Namen. Nämlich Ionia vom Dorfend. Ionia vom Dorfend. Ein Traum. Traum. Träumle. Dann der Jonas. Der ist so einer, der. Och, ich nehme beides. Ich nehme beides. Der Jonas unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen, Hobbit-Namen, Bim Mohnblatt. Ja. Wenn er sich dann vorstellt, sagt er, Ibims.
Ibims.
Ibims. Ibims Mohnblatt.
Ibims Mohnblatt.
Bim Mohnblatt. Dann unterstützt uns Carina. Hallo Carina. Wunderbar, dass du hier bist und du bist ab heute Nelly Eichbeuch. Nelly Eichbeuch. Wunderbar, wunderschön. Dann Nadine unterstützt uns. Hallo Nadine. Und du kriegst den zauberhaften, wunderbaren, wunderschönen Supernamen Fira Leichtfuß aus Michelbinge, aber mit PH. Fira. Musst du uns erklären, wie man deinen Namen ausspricht. Ich bitte drum. Und dann wurden wir offenbar verschenkt, wie ich das hier sehe.
Genau, also zum Geburtstag. Der gute, jetzt lass mich nicht lügen. Lass mich nicht lügen, Ramon.
Ja.
Genau. Die Brianna vom Dorf.
Max, ganz kurz, ich habe einen Witz. Wie heißt jemand aus Ostfriesland, der die Unwahrheit erzählt?
Na?
Lasse lügen. Was? Okay, ja. Sorry.
Wie heißt ein ganz großer Ärztefan aus Ostfriesland?
Na?
Lasse reden.
Ah, Mensch, nicht schlecht. Geschwister.
Auf jeden Fall.
Entschuldigung.
Brianna vom Dorfend, der ihr Freund hat Geburtstag gehabt.
Der Brianna, ihr Freund.
Alles Gute nachträglich von uns und du bekommst von der lieben Brianna einen Hobbit-Namen geschenkt.
Ja, soll ich den jetzt sagen?
Sag du ihn, ja.
Der Brianna, ihr Freund, bekommt den zauberhaften Namen Aed von der Höhe.
Ja. Er lebe hoch von der Höhe.
Ah, ja. Du bist on fire. So Rakel
überrascht mich immer wieder.
Nicht schlecht. Aed, also A-E-D. Also Aed. Oder vielleicht ist es auch Aed.
Weiß nicht um Aed.
Aed. Muss auch er uns dann wieder sagen. Aed von der Höhe. Hallöchen. Ja, danke, dass ihr alle immer noch dabei seid.
Hallöchen.
Was?
Du meinst wohl eher Hallöchen.
Ja. Lass mal aufhören.
Ja. Liebe Hobbits, schön, dass ihr wieder mal dabei wart und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif, die Füße haarig und den Bauch gefüllt.
Da kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Kuss auf die Nuss. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.